Moment, wo man eine super Lehre hat. Und da ist es natürlich so, dass man dann erstmal gar nicht mehr weiter weiß. Man lernt natürlich aus Sachen, die nicht so gut laufen. Wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn alles immer eitel Sonnenschein ist. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich auch weiterhin als Unternehmer aktiv sein werde, weil mir einfach das reine Investieren nicht so viel Spaß bringt.
Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene und sammeln ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein heutiger Gast war Gründungsinvestor bei Amorelie und bei dem Tee-Startup Fitvia. Die meisten von euch kennen ihn aber wahrscheinlich als Gründer von der E-Commerce-Modeplattform Desara. Mit der ist er im vergangenen Jahr ziemlich öffentlich gescheitert. Er musste Insolvenz anmelden, das ganze Programm. Seitdem ist es eher ruhig geworden um ihn. Was er jetzt aktuell so macht und wie er mit der Niederlage von Desara umgegangen ist, darüber habe ich mit ihm in der aktuellen Folge gesprochen. Bevor wir darauf kommen, was jetzt aktuell gerade so los ist, muss es, glaube ich, trotzdem nochmal um Desara gehen. Das ist wahrscheinlich das Unternehmen, mit dem dich immer noch die meisten in der Branche verbinden. Siehst du das auch so oder was würdest du dazu sagen?
Du, ich glaube, ich habe ja, also erstmal vielen Dank, Sarah, dass ich heute hier sein darf in eurem schönen Office. Ich glaube, ich habe ja die letzten 9 Jahre überwiegend in Berlin an E-Commerce und Consumer-Internet-Unternehmen gearbeitet und Desara ist natürlich ein sehr, sehr großer Meilenstein oder nimmt auch eine sehr, sehr große Zeit von diesen 9 Jahren in Anspruch, nämlich knapp 5. Deswegen ist es absolut nachvollziehbar und natürlich verständlich, dass man da auch noch vor allem mit assoziiert wird. Ja.
Jetzt ist es ja so 1,5 Jahre her ungefähr, dass du mit Desara überraschend Insolvenz anmelden musstest. Das war ja damals ein ziemlich großer Aufreger in der Branche. Und auf deiner Website, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, steht, aus vielerlei Hinsicht ist Desara das beste Unternehmen gewesen, das ich führen durfte. Ja. Siehst du das mit ein bisschen zeitlichem Abstand jetzt immer noch so?
Ja, definitiv. Ich glaube, was ich für mich irgendwie festgestellt habe, ist, dass es vom Team und auch von der Unternehmenskultur und auch von dem, was wir objektiv erreicht haben, schon sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, auch über 4-5 Jahre hinweg. Auch wenn jetzt das Endresultat aus finanzieller Sicht nicht etwas ist, was viele Leute happy gemacht hat. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterteilen zwischen finanziellen Resultaten, auch wenn es jetzt irgendwie ein erfolgreicher Exit ist oder nicht erfolgreicher, und dem, was man irgendwie geleistet hat, was für Einsatz man investiert hat und was man irgendwie auch aus dem Ganzen gelernt hat. Und insofern würde ich schon sagen, dass es eine Zeit ist, die ich nicht missen möchte. Es fühlt sich natürlich jetzt anders an, als wenn man genau in der Phase ist, wo alles schwer ist und alles irgendwie drüber und runter geht. Aber mit ein bisschen Abstand ist es definitiv etwas, was ich nicht missen möchte. Ja.
Investoren haben euch ja damals eine Brückenfinanzierung verweigert und dann musstet ihr ins Insolvenzverfahren gehen. Wie überraschend kam das dann wirklich damals für dich?
Du, ich glaube, das wird dir auch wahrscheinlich jeder Gründer sagen, mit dem du sprichst, und du sprichst ja auch mit vielen Gründern. Nach der Runde ist immer so ein Stückchen mit vor der Runde in den ersten Jahren und man ist gefühlt immer am Fundraisen. Für uns war es natürlich schon ein paar Monate davor so, dass wir gemerkt haben, okay, das ganze Umfeld für E-Commerce-Investments und vor allem auch für E-Commerce-Investments, die vielleicht noch nicht so profitabel sind, verschlechtert sich ein Stückchen weit und das macht es auch für uns deutlich schwieriger, neue Finanzmittel aufzunehmen. Vor allem auf dem Level, wo wir irgendwie Finanzmittel gebraucht haben. Insofern kommt sowas natürlich nie hundertprozentig überraschend. Insgeheim muss natürlich jeder Gründer mit irgendwie Plan B rechnen, wenn er jetzt irgendwie eine Series A, Series B, Series C nicht hinbekommt. Das eine ist natürlich die Wahrscheinlichkeit und das, was in der Theorie irgendwie erwartbar ist. Und das dann nochmal in der Praxis zu sehen, ja.
Also schon überraschend oder nicht so überraschend?
Es kam natürlich nicht aus heiterem Himmel, aber als Unternehmer ist man natürlich immer irgendwo ein Stückchen weit Optimist und versucht noch irgendwie alles zu retten und alles irgendwie wahrzumachen. Insofern, so war das ja auch bei uns so.
Ihr habt dann noch versucht, einen Käufer zu finden. Das hat dann so spontan leider nicht mehr geklappt. Anfang 2019 musste dann das Unternehmen liquidiert werden. Was würdest du denn sagen, was war so das ultimative Ende von Lesara für dich? War das eher der Moment, wo du festgestellt hast, okay, wir müssen ins Insolvenzverfahren gehen, oder der Moment, wo du merkst, okay, es findet sich jetzt kein Käufer mehr, also es geht.
Genau, es war ja bei uns so ein bisschen eine Nacht-und-Nebel-Aktion, also eher Letzteres. Das heißt, wir hatten eigentlich noch mehrere Gespräche mit sehr vielen interessierten Parteien, und da sah es auch eigentlich eine Zeit lang relativ gut aus, trotz der Kürze der Zeit. Man hat ja nur 12 Wochen Zeit, irgendwie da ein Alternativkonzept hinzubekommen. Und wir hatten eigentlich auch eine Partei, die im Grunde alles bis zur Unterschrift verhandelt hat, und wir hatten im Grunde nur bis zum 31. Januar Zeit, saßen dann alle dort, haben dann irgendwie bis abends um 8 oder 9 auf die Unterschrift gewartet, dann hat es dann eine halbe Stunde gedauert, noch eine halbe Stunde, und dann kurz vor Mitternacht hat's dann, kam dann die Nachricht, dass es doch nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich auch nochmal ein Moment, wo man eine super Leere hat, und wo man im Grunde merkt, okay, selbst das, wo man irgendwie die letzten 2 Wochen darauf hingearbeitet hat, hat dann nicht funktioniert. Und da ist es natürlich so, dass man dann erstmal gar nicht mehr weiter weiß. Und so war das bei uns auch so. Also das heißt, wir haben, glaube ich, bis zum 31. Januar noch sehr, sehr hart daran gearbeitet und alles versucht möglich zu machen. Und dann hat es leider im Endeffekt nicht geklappt, was natürlich schon sehr frustrierend ist. Aber so ist es manchmal, ja.
Und wie war dann der Morgen des 1. Februars für dich?
Erstmal lange ausschlafen. Ich glaube, ich bin das erste Mal, glaube ich, mit mehr als 10 Stunden Schlaf dann irgendwie aufgewacht, was dann irgendwie nach 6, 12 Monaten auch mal was Neues war.
Ja, und die Wochen darauf, also wie ging es dir dann, als du gemerkt hast, okay, das klappt nicht mehr, das war's jetzt mit Lisara?
Du, es ist ja so, dass man da irgendwie auch eine große Verantwortung hat. Das heißt jetzt nicht so, dass man dann irgendwie komplett abschaltet, sondern man hat eine Verantwortung gegenüber allen möglichen Stakeholdern, inklusive Mitarbeitern. Das heißt, wir haben natürlich schon geschaut, dass wir, und natürlich allen möglichen Gläubigern, das heißt, wir haben natürlich schon geschaut, dass wir operativ Business as usual machen, natürlich die Kundenbestellung abwickeln, dass wir wie Mitarbeiter überall gut platzieren. Das heißt, man funktioniert da gefühlt einfach nur. Und ich glaube, das ist dann etwas, was auch nochmal eine neue Erfahrung ist. Aber ja, man hat da jetzt, wenn man mittendrin ist, nicht so richtig viel Zeit zum Reflektieren. Das kommt dann erst danach, ja.
Mhm. Wann war das dann ungefähr so, dass da so alles abgewickelt war?
Das ging sicherlich noch ein paar Wochen. Also es ging eigentlich schon noch mal locker bis in den März, April rein, ja.
Mhm. Und mit wem sprichst du über so Momente, also so, wenn du scheiterst, wenn es zum Beispiel Lesara, hast du da irgendwelche bestimmten Ansprechpartner, also deine Frau oder einen Coach oder so?
Du, ich glaube, ein bisschen von allem. Natürlich hat man irgendwie seine engsten Freunde und Unternehmerkreise, die Familie, meine Frau, das heißt, das sind alles so Leute, die einem natürlich super viel mentale Unterstützung geben. Wir hatten auch, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Management-Team, wo wir eigentlich sehr, sehr offen und transparent uns immer Stabilität gegeben haben und Zuversicht. Insofern, das war eigentlich schon sehr, sehr hilfreich für alle Beteiligten, ja.
Und du, vorhin hast du es kurz angedeutet, löst sowas bei dir Selbstzweifel aus, oder bist du dann eher so, nee, also abgehakt und das gehört irgendwie dazu, die Erfahrung muss man machen?
Du, ich glaube, als Unternehmer ist man immer, also zumindest die erfolgreichen Unternehmer, ist man immer nie hundertprozentig von irgendwas felsenfest überzeugt und lässt sich davon nicht abbringen, sondern man versucht ja immer so ein bisschen zu verstehen, okay, was kann ich da noch besser machen? Bin ich da paranoid genug? Und insofern, das sind, glaube ich, auch so die Charakterzüge, die ein Unternehmer ausmachen. Und es ist jetzt nicht so, dass man davor immer von allen Sachen hundertprozentig selbstbewusst überzeugt war und dass es irgendwie ein Schock war, sondern es ist immer so, dass man Sachen hinterfragt, Sachen verbessern will. Man lernt natürlich aus Sachen, die nicht so gut laufen, wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn alles immer eitel Sonnenschein ist. Und genauso ist es auch hier der Fall gewesen, glaube ich, ja.
Inwiefern würdest du sagen, dass dich die Erfahrung mit Lesara verändert hat? Als Manager vielleicht auch, oder als?
Ich meine, ich bin jetzt ein ganz anderer Manager als vor 9 Jahren mit meinem ersten Exit. Und ich glaube einfach, dass egal ob es gut oder nicht so gut läuft, dass man einfach solange man irgendwie versucht, neue Sachen zu erlernen und neue Sachen irgendwie anzunehmen, dass man da irgendwie wächst als Person und als Manager. Und genau so war das eigentlich auch hier der Fall. Ja. Mhm.
Als klar war, dass die Sarah Insolvenz anmelden muss, gab es ja so ein paar hämische Kommentare in der Szene, sag ich mal. Also es ist ja leider öfter so. Wie glaubst du denn, wirst du heute so in der Szene wahrgenommen?
Du, hab ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Also was ich mitbekommen habe, ist eigentlich super viel Unterstützung, weil eigentlich viele Leute eher auf einen zukommen und sagen, hey, wir waren eigentlich auch so gefühlt zehnmal vor der gleichen Situation und konnten irgendwie nie darüber reden. Jetzt können wir irgendwie mit dir darüber reden. Das heißt...
Das verbindet so ein bisschen dann.
Ja, genau. Und ich glaube... jedes erfolgreiche Unternehmen hat auch schwierige Phasen und das ist etwas, was irgendwie ein Unternehmer und ein CEO auch stärker macht. Und ich glaube, das macht einen auch nochmal viel, viel authentischer und glaubwürdiger, wenn ich jetzt irgendwie mit Unternehmern spreche oder wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Portfoliounternehmen zusammensitze, dass man mal beide Seiten gesehen hat. Also wie gesagt, ich war bei vier Unternehmen im E-Commerce-Bereich besonders involviert. Drei davon haben irgendwie zu einem erfolgreichen Exit geführt. Eins hat halt nicht so gut funktioniert. Und das heißt, ich kann im Grunde auch beide Seiten dann sowohl aus unternehmerischer Sicht nachvollziehen, als auch aus Investorensicht. Und das gibt einem, glaube ich, nochmal deutlich mehr Kredibilität, als wenn man das nicht durchlebt hat.
Ja. Also du glaubst jetzt, dein Image hat jetzt keinen bleibenden Schaden?
Nee, ich glaube ganz genommen. Im Gegenteil. Also mir ist auch im Grunde mein Image jetzt nicht, oder das, was irgendwie in bestimmten Kreisen oder Medien oder sonst was gesagt wird, eigentlich relativ egal, weil mir ist ja nicht wichtig, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir da irgendwie ein super offenes und transparentes Verhältnis haben und dass man da irgendwie Kredibilität hat in dem, was man macht, und das hat sich, glaube ich, eher verstärkt als andersherum.
Mhm. Und was hast du dann gemacht? Also es ist jetzt knapp eineinhalb Jahre her oder ja, wahrscheinlich eher so ein Jahr, dass das alles vorbei war mit der Sarah. Wie hast du das letzte Jahr so verbracht?
Du, ich hatte eigentlich, wie das ab und zu so ist, man macht sich irgendwie zig Pläne, und ich hatte noch eine große Bucketlist an Sachen, die ich irgendwie machen wollte, hatte vielleicht noch einen Schwenk dazu. Als ich mein erstes Unternehmen verkauft habe, Kasakan an Fab, dachte ich, nach dem Verkauf, okay, jetzt wird es alles ein klein wenig entspannter. Das Gegenteil war der Fall. Danach wurde irgendwie der Zahn nochmal zugelegt. Und als ich dort raus bin, war eigentlich auch meine initiale Idee, dass ich irgendwie 6 oder 12 Monate Pause mache. Hat sich dann nicht ergeben, weil ich dann Sebastian Pollock getroffen habe und wir über Ideen uns ausgetauscht haben und daraus dann irgendwie relativ früh Amorelie entstanden ist, wo ich dann irgendwie auch als Gründungsinvestor mit dabei war, wie du gesagt hast. Und dann kam direkt irgendwie nach dem halben Jahr, wo ich da irgendwie mit operativ war, dabei war Lesara direkt auf. Und deswegen wollte ich es eigentlich dieses Mal ein bisschen anders machen und mir 6, 12 Monate komplett Zeit nehmen.
Hat das geklappt?
Leider auch nicht ganz, weil wir dann mit einem anderen Unternehmen, bei dem ich irgendwie ganz zu Beginn dabei war, Fitvia, das hast du angesprochen, im Exit-Prozess waren. Also das heißt, die Idee war, dass ich eigentlich wegfliege erstmal und meine Bucketlist abarbeite. In der Realität war es dann so, dass Sebastian, der Gründer und Geschäftsführer von Fitvia, dann sowohl mich als auch den anderen Investor, den Pascal, da gebeten hat, nochmal ein bisschen zu unterstützen, was den Exit-Prozess angeht und das Ganze zu managen. Und das war dann relativ, ich will nicht sagen zeitintensiver Prozess, aber etwas, wo wir natürlich sehr, sehr gern mit unterstützt haben. Nachdem das dann durch war, das war dann Mai, Juni letzten Jahres, habe ich mir dann versucht, die Flüge noch relativ kostengünstig umzubuchen und doch meine Trips nochmal zu machen. Ja. Und das war mir auch relativ wichtig, weil ich, wie gesagt, davor 9 Monate unternehmerisch halt Vollgas gegeben habe, aber trotzdem noch viele andere Interessen hatte, von Sport bis irgendwie Musik, bis irgendwie Sachen wie Meditationscamps, und das wollte ich alles einfach mal mitgenommen haben. Weil wenn man einmal wieder zurück ist im Geschäftsleben, dann kennst du das ja wahrscheinlich, dann gibt man eher Vollgas und hat halt nicht mehr so viel Zeit für Sachen links und rechts um einen herum. Und insofern habe ich dann die 6, 7, 8 Monate, wo ich dann irgendwie Zeit für solche Themen hatte, extrem genossen. Ja.
Und du bist auch Vater geworden in der Zeit, ne?
Genau, ja, das war auch, das habe ich auch nochmal.
Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen zeitintensiver.
Das war, genau, das war fairerweise eher zum Ende der Reisen. Das heißt, es war jetzt diesen Februar. Auch eine super spannend, also was heißt super spannend, aber es gibt einem nochmal eine komplett neue Perspektive auf viele Sachen aufs Leben. Ein extrem Glück, dass es 2-3 Wochen vor dem Corona-Lockdown passiert ist.
Ja. Verbringt man dann ja wahrscheinlich eh die Zeit zu Hause.
Genau. Und man dann irgendwie zu Hause super viel Zeit verbringen konnte. Also es gibt einem extrem viel. Natürlich hat man jetzt die ersten Wochen als Vater wahrscheinlich oder kann man deutlich weniger machen für den Kleinen als die Mutter. Aber ich habe trotzdem versucht, hier und dort zu unterstützen und zu helfen. Und es war halt eine super schöne Zeit oder ist auch bis heute eine super schöne Zeit. Ja.
Jetzt hast du gerade schon kurz über den Exit bei Fitvia gesprochen. Das wurde ja dann letztes Jahr verkauft an ein Pharmaunternehmen, Dermapharm. Und du bist ja schon am Anfang mit eingestiegen, ne? Und neben dir auch nur noch ein anderer Gründer, also ihr wart nur zu zweit als Business Angels beteiligt. Kannst du sagen, wie viele Anteile du da hieltest am Schluss noch?
Also wird ja sicherlich Dermapharm oder Sebastian Fitvia beantworten. es war schon so, dass es für alle Beteiligten irgendwie extrem viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Stückchen halt etwas, was ich immer versuche mit Unternehmen zu machen oder mit Unternehmern. Sebastian kam ja auch irgendwie oder wir kennen uns, weil er mal ein Praktikum bei einem von meinen Unternehmen gemacht hat. Und
der Gründer von Fitvia.
Genau, der Gründer von Fitvia. Und ich glaube, wenn bei meinen Unternehmen war es halt immer so ein bisschen Unternehmensphilosophie, die Leute auch wirklich zu Unternehmern zu machen und irgendwie so anzuleiten, dass sie halt ihr unternehmerisches Potenzial entfalten. Und ich glaube, das hat auch bisher immer ganz gut geklappt. Also aus der ersten Zeit gesagt, kann ne? Fab sind, wie gesagt, zum Beispiel Unternehmen wie Fitvia oder Unique entstanden oder Homebell oder Christian Mitgründer Zavedo gemacht. Und ich glaube, jetzt aus dieser Lesara-Kohorte sind, glaube ich, auch relativ spannende Unternehmen entstanden. Ich meine, das Operations-Team hat Tier mit aufgebaut. Ich bin ja aktuell auch sehr, sehr operativ involviert mit ein, zwei Firmen, die jetzt im Direct-to-Consumer-Bereich neu entstanden sind.
Wollen wir auch gleich noch drüber reden.
Genau. Und ich glaube, das ist aber eigentlich das größte... Das heißt, das größte Geschenk, aber das ist natürlich eine schöne Bestätigung, weil das dann nicht nur eine Arbeitsbeziehung ist, die jetzt irgendwie über einen Arbeitgeber geht, sondern wo man irgendwie auch sagt, okay, das ist irgendwie eine Beziehung, eine langfristige Beziehung, die eigentlich eher fast schon eine Freundschaft ist, wo man gemeinsam an Themen, an Projekten, an Unternehmen zusammenarbeitet, in unterschiedlichen Konstellationen, die auch teilweise unterschiedlich erfolgreich sind, aber dann doch eher häufiger als weniger häufig erfolgreich sind, weil man sich halt schon so viele Jahre kennt und gegenseitig blind vertraut. Und genauso war es bei Fitvia der Fall.
Ja.
Und genauso war es bei den anderen Unternehmen auch der Fall.
Und die Bewertung soll, es hat, glaube ich, Deutsche Startups geschrieben, soll bei bis zu 50 Millionen gewesen sein. Kannst du da was dazu sagen?
Kann ich leider auch nichts zu sagen. Es liegt ja auch nicht daran, dass ich nicht möchte, sondern Dermapharm ist halt ein börsennotiertes Unternehmen und haben sie die Informationshoheit und können und dürfen kommunizieren, was sie kommunizieren wollen. Aber,
man kann es ja mal versuchen.
Genau. Nice try. Okay.
wir wollen auch gerne noch, ich würde auch gerne noch mit dir über deine aktuellen Investments und auch Engagements sozusagen sprechen, weil du bist ja sowohl, glaube ich, bei den bei ein paar Firmen operativ als auch finanziell involviert. Ne? Das ist zum einen Yepoda, ist eine Kosmetikmarke, koreanische Hautpflege vertreiben die, und bei zwei Modelabels, Werther Berlin und On Vacation. Mhm. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Grundsätzlich gern. Also vielleicht als Hintergrund, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, mir bringt es halt unheimlich Spaß mit Leuten, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, irgendwie gemeinsam an Ideen zu arbeiten und Konzepte zu entwickeln und dann auch irgendwie gemeinsam Unternehmen zu starten oder von irgendwie ganz früh mit dabei zu sein als jemand, der nicht nur finanziell unterstützt, also das mache ich auch, also ich bin auch Business Angel in vielen Unternehmen, aber da ist es halt eher so, dass man einfach Geld überweist und dann vielleicht mal ein Intro macht oder sich mal auf einen Kaffee trifft, genau.
Was hört, ja.
Das ist auch, glaube ich, spannend, aber das gibt mir jetzt nicht so viel Erfüllung, wie wenn man halt einigermaßen unternehmerisch und operativ näher dran ist. Das ist etwas, was mir deutlich mehr Spaß macht und wo man auch, glaube ich, oder wo ich zumindest nochmal mehr mitnehme und mehr lerne. Und aus dem Hintergrund kam auch eigentlich diese Engagements. Also nach der Zeit bei Fitvia habe ich eigentlich, Fitvia, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es war einer der Pioniere im Bereich Influencer-Marketing und Direct-Consumer-Brands. Das heißt, die haben sich überlegt, okay, was sind Produktkategorien, die vielleicht nicht so sehr über klassisches Marketing vertrieben werden können, wo es aber wenig Produktinnovation gibt, die aber über Medienformate, wo man ein bisschen mehr erklären muss, wo man ein bisschen mehr erzählen muss, wo man ein bisschen mehr Vertrauen und Kredibilität aufbauen muss, gut laufen könnten. Und das war in dem Fall zum Beispiel das ganze Thema Nutrition mit Tee. Dann gab es ja auch hier in Berlin Foodspring. Aus dem ganzen Kosmos ist auch zum Beispiel auch Invincible Brands entstanden, was ja auch in Berlin relativ groß ist. Und so kamen wir eigentlich auch auf das ganze Thema Skincare und Beauty und Korean Beauty.
Das sind auch beides Gründer, Ex-Mitarbeiter von Lesara, ne?
Das sind auch alles Mitarbeiter von, von Lesara in dem Fall. Und die Idee ist eigentlich, dass ich entweder bei solchen Unternehmen von ganz zu Beginn irgendwie mit finanziell und operativ mit dabei bin und oder mit gründe. Aktuell ist es so, dass das dass irgendwie die Schrittzahl in 2 Unternehmen pro Jahr ist. Und das will ich
für
eigentlich
dich
auch
jetzt.
Genau, das für mich. Und das will ich eigentlich auch so beibehalten, weil das irgendwie schon die Chance gibt, bei jedem Unternehmen, zumindest in diesen kritischen ersten 12, 24 Monaten, sehr eng mit dran zu sein. Wo man aber auch trotzdem irgendwie noch den Blick für neue Trends hat und neue Themen irgendwie mit aufgreifen kann und relativ schnell umsetzen kann.
Das heißt, du hast dir als Ziel gesetzt, bei 2 Unternehmen pro Jahr ungefähr als Investor und aber auch gleichzeitig operativ mit involviert zu sein?
Genau. Mhm. Also und wie gesagt, die genaue Ausgestaltungsform, das hängt auch immer so ein bisschen vom Setup ab. Aktuell sind wir gerade dabei, ein Unternehmen, das mache ich auch mit Sebastian von Fitvia, wirklich mitzugründen unternehmerisch. Das heißt, da bringen wir die Idee, das Kapital, so ein bisschen das Playbook, wie man so Marken ausrollt, wie man die Marken irgendwie an die Zielgruppe anpasst, wie man das Influencer-Marketing aufsetzt. Und also das ist eigentlich auch für den jeweiligen Gründer in dem Setup halt sehr, sehr viel weniger Risiko ist, weil man natürlich ein Stückchen weit weniger Kapital braucht. Man weiß ganz genau, welche Kanäle im Influencer-Bereich dann gut performen. Man weiß ganz genau, wie man irgendwie die Marke aufsetzt, welche Promotions gut laufen, wie man irgendwie das Produktportfolio aufbauen muss. Und es ist insofern Win-Win für alle Beteiligten. Das sind alles Modelle, das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, die relativ profitabel sind. Das heißt jetzt nicht so, dass das irgendwie ein klassisches VC-Game ist, wo man alle 6 oder 12 Monate als Gründer verwässert und auch abhängig ist von nächsten Finanzierungsrunde, sondern es sind alles eigentlich fast schon langweilige mittelständische Unternehmen gefühlt von der P&L, die aber trotzdem jetzt sehr, sehr stark wachsen. Also darauf wollen wir natürlich jetzt nicht verzichten, auf das Wachstum. Ja.
Und bei Jepoda oder bei den Modelabels war das dann so, dass die Gründer die Idee hatten und auf dich zugekommen sind? Oder hast du das schon mit angestoßen auch?
Nee, da war es eigentlich so, dass die Gründer, die Gründer eigentlich schon so eine Art Leidenschaft für die Themen hatten und die Ideen auch hatten. Und teilweise, ich meine, bei On Vacation mit Ter, das Unternehmen gab es schon längere Zeit, bevor ich da mit eingestiegen bin. Bei Jepp oder war ich von ganz zu Beginn mit dabei. Das war aber auch der Gründer, der Sander und die Veronika, die beiden Gründer, die das Ganze aufgesetzt haben. Natürlich ist man da von Beginn an sehr, sehr stark mit dabei, aber das ist etwas, was hundertprozentig deren Baby ist, sozusagen. Was aber auch den Vorteil hat, dass natürlich viel, viel mehr Ownership dabei ist und sie natürlich auch sehr, sehr, sehr stark für das Thema brennen.
Ja. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du willst 2 Investments pro Jahr machen ungefähr, wonach guckst du? Also was muss eine Firma oder eine Idee mitbringen, damit du da sagst, dass du da reingehst?
Genau, also vielleicht nochmal zur Klarstellung, also was klassische Business Angel Investments sind, dadurch, dass es halt weniger Zeitaufwand für mich ist, mache ich da auch deutlich mehr. Also ich glaube,
bin ich gerade bei 5, 6.
Genau, die Mitgründung, da ist eigentlich der Plan, 2 pro Jahr zu machen. Und ich bin jetzt kein Fan von so hundertprozentig klaren Schemata, wo man sagt, okay, ich investiere nur in Modefirmen oder nur in Firmen, die irgendwie ein bestimmtes Thema machen. Aber der Sweet Spot, und das sieht man auch an den Themen, die ich gerade schon gegründet habe oder wo ich gerade involviert bin, ist eigentlich, dass man auf Consumer Brands geht und dort schaut, wo gibt es eigentlich wirklich Gewohnheiten, die sich gerade ändern, oder wo gibt es gerade irgendwie Trends, die sich extrem verschieben, und was für Opportunitäten resultieren daraus. Also jetzt das Beispiel Yepoda, in der Beauty-Branche sind 80%, also 80% offline, 80% des Umsatzes werden halt durch 5-6 große Firmen generiert, und online generieren diese Firmen halt nur 10-12%. Das heißt, es ist ein komplett neues Segment, was noch sehr, sehr fragmentiert ist, ja, was auch also daran liegt.
Koreanische Haut.
Nee, grundsätzlich Skincare, ja. Mhm. Was halt natürlich ein sehr, sehr fragmentierter Markt ist und dadurch viele Chancen eröffnet. Und das liegt aber auch daran, dass natürlich viele von diesen klassischen Marken, sei es ein L'Oreal oder Estée Lauder oder und Co., natürlich ich will nicht sagen ein bisschen träge sind, aber natürlich sehr, sehr starke Marketing-Plays sind und schauen, dass sie die Produkte so kreieren, dass sie halt irgendwie im Duty-Free-Shop am Flughafen oder bei einer Parfümerie-Kette im Geschäft irgendwie gut ausschauen. Mhm. Das ist aber nicht das, was irgendwie auf Social Media gut funktioniert. Und das sind auch nicht die Produktinnovationen, die die Leute auf Social Media gut finden. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei Yepoda gesagt, erstens Korean Skincare, ein riesengroßes Trendthema. Zweitens, die Leute wollen eigentlich noch stärker diesen Wandel mit Produkten, die halt wirklich frei sind von allen möglichen, wir nennen es Nasties, ja, also dass es keine Tierversuche dort gibt, dass es wirklich auch keine Chemikalien oder sonstigen Stoffe gibt, die irgendwie schlecht für die Haut sind. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das 1% des Umsatzes, also nicht des Gewinns, das 1% des Umsatzes an die Patagonia-Stiftung spendet deshalb auch von der Corporate Social Responsibility und von der ganzen Nachhaltigkeit nochmal, glaube ich, ganz anders aufgestellt ist, als das so ein klassisches Konglomerat sein kann. Mhm. Und das ist etwas, was von Kundenseite auch sehr, sehr stark eingefordert wird und was wir halt, glaube ich, einfach von der Geschwindigkeit viel, viel schneller liefern können als so eine klassische Marke oder ein klassisches Konglomerat.
Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du da sagst, du bist jetzt da operativ involviert bei den beiden Sachen, die wir gerade genannt haben? Bist du da eher so als Berater tätig oder hast du auch so ein Machtwort, was du sprechen kannst, was dann auch so umgesetzt werden muss?
ich glaube... Es ist, glaube ich, so, dass, wie gesagt, da kommt, glaube ich, zugute, dass ich das mit Leuten mache, die ich irgendwie seit Jahren kenne. Das heißt, Vertrauen ist eigentlich schon gut blind. Und genauso wie wir es irgendwie in meinen vorherigen Unternehmen gemacht haben, dass eigentlich der Titel gar nicht so viel zählt oder die Anteilsverhältnisse oder sonst was, sondern das beste Argument gilt es gleich auch hier. Am Ende des Tages ist es natürlich so, dass der Geschäftsführer, der Gründer, der CEO in dem Fall, die immer die letzten Entscheidungen treffen sollte und nicht ein Investor, egal wie groß er beteiligt ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man irgendwie gute Argumente hat, wäre es natürlich doof, da nicht drauf zu hören. Das ging mir natürlich als Gründer und Geschäftsführer genauso. Das heißt, wenn jemand irgendwie schon zig Dutzend von solchen Unternehmen gesehen hat und mir dann irgendwie relativ gut erklären konnte, warum etwas anders gemacht werden sollte, dann bin ich der Letzte gewesen, der gesagt hat, nee, das glaube ich nicht, sondern das habe ich dann immer sehr, sehr dankbar mit einfließen lassen in meine Entscheidungsfindung. Und genau so ist eigentlich auch die Zielsetzung bei den Unternehmen, bei denen ich mich involviere. Ja.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz zu diesen beiden Modelabels. Das ist ja Werther Berlin und Invocation. Und Werther Berlin ist ja, also ich habe mir das jetzt gestern noch mal ein bisschen angeguckt, ist ja so DJ-Mode eigentlich, also so für so Berliner Techno inspiriert.
Genau. Ja.
Und ganz lustig, ich war gestern noch essen und dann ist mir so ein Pärchen entgegengekommen und sie sahen einfach komplett aus im Raver-Outfit. Sie sind mit so einem langen silbernen Kleid und diesen 90er-Brillen. Ja. Und eher so mit gelb gefärbten Haaren. Und dann dachte ich so, ach ja, das wäre bestimmt eine gute Zielgruppe, weil ich das vorher mir angeguckt habe. Und dann hat er so ein T-Shirt an, Werther Berlin, ganz groß draufstehen. Also es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Also kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen?
Klar, also du, ich glaube, das ist, vielleicht vorausgeschützt, die beiden Jungs, die das machen, sind auch selbst DJs. Das heißt, die sind da sehr, sehr in der Szene verankert. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie in Szene Fremder reinkommt. Und das war für mich eigentlich auch das Spannende, weil ich mag auch sehr gerne Elektromusik. Und es war auch insofern so eine Art Hobby- oder Passion-Projekt. Und wir arbeiten auch mit sehr, sehr großen DJs zusammen und erarbeiten da gemeinsame Kollaborationen und gemeinsame Events. Das heißt, es ist auch ein Stückchen etwas, was einem definitiv Spaß bringt, bei der Umsetzung, auch mit solchen tollen Größen da zusammenarbeiten zu können.
Aber selber hast du nicht so den
ich bin jetzt kein DJ, ja. Bei mir hat es beim Klavierunterricht mit Klassik aufgehört. Aber sag niemals nie, ja. Wer weiß. Ich glaube, die Idee dahinter war, es gibt halt sehr, sehr viele Kult-Streetwear-Brands, die auch in unterschiedlichen Geografien entstanden sind für andere, ich nenne es mal Nischen oder Subkulturen, ja, zum Beispiel im Skater-Bereich oder im Punk-Bereich die Nummer, einer der größten Exporte neben Tech ist natürlich von Berlin aus das ganze Thema Musik und Elektro, und die Leute aus der ganzen Welt kommen hier hin, um wirklich irgendwie mal in Elektro-Clubs oder Techno-Clubs zu gehen. Und dass man da irgendwie nochmal durch in dem Fall Mode eine andere Art der Ausdrucksweise für dieses Lebensgefühl hat, ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Und es war halt ein No-Brainer. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Marke, die auch global gut skalieren kann und wird. Und das ist auch etwas, was natürlich da irgendwie der Anspruch ist. Wo die Idee ist, dass dann irgendwie die nächste Subculture Streetwear-Brand, die global irgendwie sehr, sehr erfolgreich sein wird, aus Berlin kommt und aus der Elektroszene. Ja.
Tut es eigentlich der Nachfrage irgendeinen Abbruch, dass jetzt gerade keine Clubs offen haben?
Lustigerweise nein.
Also als ich die gestern gesehen habe, ja, habe ich auch gedacht, also ich weiß nicht, wo sie hingehen, aber.
Ja. Das stimmt. Also man muss fairerweise sagen, dass jetzt bei Corona ist es schon so, dass bestimmte, also grundsätzlich haben alle E-Commerce-Unternehmen stark davon profitiert, also waren irgendwie Corona-Gewinner gefühlt. Wobei natürlich es da nach Produktkategorie unterschiedliche Absprüche gegeben hat. Ja, also klar ist irgendwie Lebensmittel oder Beauty deutlich stärker profitiert haben als zum Beispiel Mode und Schuhe wahrscheinlich am wenigsten. Ja,
aber so Luxus-Kosmetik wahrscheinlich auch wieder, oder?
Eigentlich haben alle Preisklassen da irgendwie profitiert von. Lustigerweise haben wir zum Beispiel auch da gesehen, dass jetzt irgendwie Oberteile besser funktionieren als Unterteile. Ja, also so ein bisschen die Zoom-Generation, ja, genau. Also das ist schon immer ein ganz, ganz spannendes Psychodiagramm von einer deutschen oder europäischen Gesellschaft, wenn man sich anschaut, was irgendwie aktuell gut nachgefragt wird und was nicht. Aber insofern, da gab es bisher noch keinen Einbruch. Ich glaube, dass die Leute weiterhin Elektromusik oder was auch immer für Musik sie sonst hören, daheim hören und ab und zu sich dann auch in das entsprechende Outfit begeben, um dann Freitag und Samstagabend dann bei sich daheim durchzuraten. Ja. Ja. Mit 1,5 Meter Abstand.
Ja, natürlich. Bist du auch Hauptinvestor?
Also das Unternehmen von den Jungs war eigentlich von Beginn an auch profitabel, wie die anderen auch. Das heißt, wir haben da jetzt noch kein weiteres Geld aufgenommen von anderen Investoren. Das ist aber jetzt nichts, was wahrscheinlich ausgeschlossen wird, was ich jetzt auch schließen würde.
Jetzt hast du ja mittlerweile schon verschiedene E-Commerce-Modelle ausprobiert, also und mittlerweile bist du ja eigentlich eher bei den Direct-to-Consumer-Modellen gelandet, hast du ja schon gerade gesagt, also bei den Modelabels oder bei Fitvia war es ja auch schon so. Würdest du sagen, dass so die Zeit von deinen anderen E-Commerce-Modellen, was jetzt bei Desara so Vertical war oder Shopping-Clubs oder was auch immer, dass die so ein bisschen vorbei sind, oder wie schätzt du das ein?
Klar, also ich glaube, man geht so immer ein Stückchen weit mit dem Trend der Zeit und mit dem, was eigentlich Kunden aktuell wollen. Ich meine, der Shopping-Club-Hype, nenne ich es mal, der jetzt irgendwie um 2010 entstanden ist, ist ja auch deshalb entstanden, weil Leute sehr, sehr gerne einfach E-Mail-Newsletter bekommen haben. Und das war irgendwie so die initiale Form von informiert werden, ob es da irgendwie neue Angebote gibt, und das hat sich natürlich ein Stück weit gedreht. Das heißt, dass jetzt irgendwie nicht mehr der populärste Weg, über Angebote informiert zu werden. Das ging dann über TV, über klassisches Google Search, dann kam die nächste Welle mit Facebook Marketing, dann die nächste Welle mit Instagram Influencer Marketing, was wir gerade schon besprochen haben. Jetzt kommt TikTok als komplett neues Entertainment Tool mit hinzu. Und ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende, dass jede neue, ich nenne es mal Marketing- und Consumer-Welle, auch komplett neue Unternehmen an die Oberfläche spült. Und viele von den existierenden Unternehmen dann sich entweder neu erfinden müssen oder ein Stückchen weit darunter leiden. Bei Shoppingclubs war im Grunde das Thema E-Mail Teil des Systems. Deswegen gibt es auch nicht so viele erfolgreiche, die heute noch existieren. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei letzte Mohikaner. Aber sonst die ganzen großen Shoppingclubs, die wir kennen, gilt in den USA One Kings Lane. Das waren die erfolgreichsten in Europa irgendwie in Monoki oder ein Showroom Privé, die haben alle relativ federn lassen müssen oder die gibt es teilweise nicht mehr. Und deswegen sind die Trends im Handel und bei Consumer Brands schon sehr, sehr kurzlebig. Und insofern versuche ich mich natürlich immer darauf zu fokussieren, was aktuell Puls der Zeit ist und was ein Kunden aktuell einfach nachfragen und wollen und wie sie auch Marken und Inhalte konsumieren.
Jetzt hast du gerade TikTok angesprochen. Ja. Ist das für euch auch ein interessanter Vertriebskanal? Guckt euch das an?
Du, ich glaube, bei TikTok ist halt das extrem Spannende, dass der Trend hat ja im Grunde angefangen mit Facebook, wo man noch viel, viel eher mit seinen Freunden und seinem engeren, wie eng das Sozialnetzwerk dann ist, das einmal mal dahingestellt hat, mit seinen eigenen Leuten kommuniziert hat. Mittlerweile ist es ja im Grunde nur noch ein Geburtstagskalender-Reminder und vielleicht noch eine Messaging-Plattform. Instagram ist ja schon so ein Mix, das heißt, man folgt zwar schon nach irgendwie Leuten, die man aus der realen Welt kennt, aber auch vielen Leuten, die man nicht kennt. Und bei TikTok konsumiert man ja überwiegend, das heißt, und konsumiert auch nicht nur Inhalte von Leuten, denen man folgt oder nicht folgt, egal ob man sie kennt, sondern da wird ja auch sehr, sehr viel über Algorithmen gemacht, wo man Sachen sieht von Leuten, denen man teilweise gar nicht folgt. Das heißt, es ist sehr, sehr viel stärker Entertainment-lastig. Und das hat natürlich eine ganz neue Herausforderung für beispielsweise das Thema, wie vermarkte ich meine Marke? Ich kriege sie nicht mehr über den Influencer so richtig vermarktet, weil ich folge bei TikTok auch nicht wirklich Influencer und so. Ich kriege sie eher viel, viel stärker über den Content vermarktet. Das heißt, die Innovation muss dann eher dahingehend sein, dass man zusammen mit bestimmten Leuten halt sehr, sehr coolen Content, der für diese Plattform irgendwie gut geeignet ist, kreiert. Und das wird, glaube ich, nochmal vielen neuen Marken Aufschub geben. Das heißt, die Marken, die irgendwie über Instagram gut funktionieren, sind jetzt nicht unbedingt die gleichen Marken, die über TikTok gut funktionieren werden. Und gleichzeitig ist es aber natürlich eine riesige Chance für bestimmte Marken, auch von Tag 1 global zu sein, weil es ist halt nochmal geografisch viel, viel weiter gefasst. Es ist auch, glaube ich, möglich, über aktuell zumindest in sehr, sehr kurzem Zeitraum einfach noch eine viel, viel größere Masse an Leuten anzusprechen. Aktuell sehe ich jetzt noch nicht so viele Use Cases, wo das Ganze auch gut monetarisierbar ist. Das heißt, man kriegt zwar...
Fängt ja gerade erst so an, ne?
Genau, Eyeballs und man kriegt zwar Reichweite, aber das wird noch nicht hundertprozentig umgesetzt in Bestellungen und Umsätze. Aber es ist, glaube ich, eher eine Frage der Zeit, ja.
Also wichtigster Kanal ist immer noch Instagram für euch?
Genau, für den Großteil der Marken, ja.
Ja, also jetzt zum Beispiel genau. Für Airpoda
Für Fitwear, für Airpoda, für On Vacation, genau.
Und wenn du jetzt mal so einen kleinen Ausblick wagen würdest, bleibst du jetzt erstmal beim Direct-to-Consumer oder hast du schon irgendwie das nächste Modell im Auge?
Ich glaube, als wir über die letzten Jahre gesprochen haben, immer wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe und 3 oder 6 Monate irgendwie Pause machen wollte, kam immer was anderes dazwischen. Deswegen ist es, glaube ich, auch in unserer Branche schwierig, jetzt irgendwie 5 oder 10 Jahrespläne zu machen. Aktuell bringt mir das extrem viel Spaß, einfach auch an jungen Gründungen irgendwie sehr, sehr operativ mit dabei zu sein. Und wie gesagt, diese Benchmark von 2 Firmen pro Jahr irgendwie mitzugründen oder von ganz zu Beginn irgendwie mit der MAW zu sein. Und was jetzt irgendwie in 3 oder 4 oder 5 Jahren ist, kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Aber das ist erstmal der Plan und das ist auch das, was, glaube ich, am meisten Sinn macht und am meisten Spaß macht aktuell.
Und willst du in Zukunft auch wieder ein bisschen stärker als Gründer in Erscheinung treten oder bist du ganz happy mit dieser eher so Hintergrundrolle?
Ich glaube, Unternehmertum, man kann ein super Unternehmer sein mit 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahren. Das heißt, das hat zum Glück im Gegensatz zu vielen anderen extrem Betätigungen, wie zum Beispiel Sport oder genau, keine Altersbeschränkung. Und ich glaube, Unternehmertum ist auch immer ein Stückchen weit ein Sprint, ja. Das heißt, der ziemlich lange geht. Und es ist, glaube ich, absolut fein, wenn man ab und zu dann andere Arten von Betätigung macht, die halt, wo man nicht 120 Stunden in der Woche arbeitet. Vor allem jetzt, wenn ich jetzt Vater bin, ist es für mich ganz, ganz nett, auch geografisch und von nicht ganz so gebunden zu sein und nicht irgendwie hundertprozentig immer im Office sein zu müssen für Mitarbeiter. Insofern ist es eigentlich für mein aktuelles Lebenskonzept ein super gutes Setup, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich auch weiterhin in Zukunft als Unternehmer aktiv sein werde, ja, weil mir einfach das reine Investieren nicht so viel Spaß bringt und nicht so viel erfüllt. Und deswegen,
zu langweilig.
Ich will nicht sagen zu langweilig. Ich glaube, es wird sicherlich auch eine Lebensphase geben, die kommt ja bei manchen früher, bei anderen später, wo einem das vielleicht mehr Spaß bringt. Aber in der bin ich aktuell noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da hinkommen werde. Aber aktuell bringt mir einfach das Aufbauen und das Gründen und etwas unternehmerisch voranbringen viel, viel mehr als das reine Geld anlegen.
Zum Schluss haben wir noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja. Einfach nicht zu lang zögern. 9-to-5 oder Nachtschicht?
Ja, Nachtschicht, ja.
Allein gründen oder im Team?
Im Team.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Seriengründer.
Macht Sinn, ja. Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
Wie kaufst du ein? Stationärer Handel oder online?
Online.
Geld anlegen oder ausgeben?
Anlegen.
Pedant oder laissez-faire?
Kommt auf die Sache an, aber eher laissez-faire.
Zuckerberg oder Bezos?
Bezos.
Apple oder Google?
Auch schwierig, ja. Aber eher Apple.
Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
VC oder Bootstrapping?
Kommt auch aus hundertprozentig aufs Modell an, aber aktuell eher Bootstrapping.
Ja, das war's schon. Sehr gut.
Sehr schön.
Ach ja, genau. Und welchen Gründer oder welche Gründerin sollten wir noch in den Podcast einladen? Hast du eine Empfehlung?
Hast du mich jetzt on the spot.
Kannst du auch nochmal einen Vorschlag nachreichen?
Ja, ich reiche gerne nochmal einen Vorschlag nach, ja.
Okay, sehr gut. Dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Cool, dass du hier warst.
Vielen Dank, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.